Ja, was für eine schöne Gegenwart Gottes, was für ein starker Lobpreis. Gott ist gut, oder? Gott möchte uns begegnen. Und ich möchte euch mit hineinnehmen in eine neue Predigtserie, die wir heute beginnen. Und zwar geht es um die Gegenwart Gottes. Und ich habe Gott so gefragt, am Anfang der Woche, was ist dran und was ist auf deinem Herzen für uns als Kirche? Und dann hat mir Gott dieses Thema gegeben und ich freue mich richtig drauf, mit euch dann hineinzugehen, weil ich merke, das ist so wichtig für uns, für mich selber und auch für uns als Kirche zu verstehen, was die Gegenwart Gottes ist und wozu wir auch die Gegenwart Gottes brauchen. Wisst ihr, wir haben alle verschiedene Gegenstände. Wer hat noch eine klassische Uhr? Kann man jemand zeigen? Wer hat noch eine Uhr an der Hand? Okay, es gibt nur Leute mit einer Uhr. Es gibt Leute mit dem Handy. Wahrscheinlich haben alle ein Handy hier. Ja, Handy in der Hand. Ne? Monika sagt, sie hat keins. Genau. Ich habe eine Hose an. Wir haben Schuhe. Wisst ihr, alles auf dieser Erde ist eigentlich geschaffen für einen Zweck, für eine Bestimmung. Also wenn man Schuhe hat, dann will man keine kalten Füße oder schmutzigen Füße bekommen. Eine Uhr, da orientiert man sich an der Zeit. Heute kann eine Uhr manchmal auch viel, viel mehr als nur die Zeit geben. Aber die Dinge, die geschaffen sind, die gemacht wurden, die haben einen Zweck, ein Ziel, eine Bestimmung. Und das Coole ist, wenn man die Sache dann auch der Bestimmung gemäß nutzt, dann erlebt man ein richtig schönes Gefühl. Ja, dann kommt eine Erfüllung. Und ich glaube, die Esther, wenn ich es richtig gesehen habe, bist du diese Woche mal bei uns im Haus vorbeigejoggt?
Bestimmt, ja.
Genau. Und ich weiß es auch, ich habe auch viele Jahre mit viel gelaufen. Wenn du einen schönen Laufschuh anhast und du läufst damit und das gibt dir so ein richtig tolles Gefühl. Und der Schuh hat seine Bestimmung, wenn du mit dem Laufen gehst und nicht nur, wenn du ihn vielleicht anziehst, so um 10 Minuten durch die Straße zu gehen oder auch ein Musiker. Ne? Hier, Musiker wissen, dass wenn die ein gutes Instrument in der Hand haben, da kommt Erfüllung, dann ist das richtig stark. Also Dinge, die geschaffen worden, haben einen Zweck, haben eine Bedeutung. Und wenn diese Bedeutung erfüllt wird, dann erleben wir Erfüllung und Bestimmung. Die Frage heute Morgen ist, was ist deine Bestimmung eigentlich? Wahrscheinlich hast du da schon öfter drüber nachgedacht und man könnte jetzt auch verschiedene Sachen sagen, man kann es ja nicht auf einen Punkt nur minimieren, aber der Hauptgrund deiner Existenz oder das Hauptziel, deine Hauptbestimmung, was ist das? Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage, dass wir drüber nachdenken, wozu bin ich hier auf dieser Erde, wozu hat der Gott mich eigentlich geschaffen, was ist das Ziel von diesem Leben hier? Und Leute, ich bin so dankbar, dass wir das Wort Gottes haben. Da drüben liegt es jetzt auf der Fensterbank. Die Bibel, ich hole sie mal. Die Bibel, die gibt uns nämlich Antwort auf diese wichtige Frage, auf diese so entscheidende Frage. Wozu lebe ich eigentlich? Wozu bin ich hier? Und wenn wir so eine Frage haben, dann ist es oft hilfreich, wenn wir schauen, wie hat alles angefangen, ne? Und wie endet das? Oder was ist das Ziel dieser Sache? Das hilft uns, eine Sache wirklich zu entdecken und zu finden. Und das möchte ich auch mit euch heute Morgen tun, mit dieser Frage. Mit dieser Frage, wozu bin ich geschaffen? Wofür bin ich geschaffen? Warum bin ich hier? Und wisst ihr, alles fing an. So, das ist ein guter Feld. Alles fing an. Mit dem Paradies. Ich hänge das mal hier hin. Das Paradies. Im Paradies hat alles angefangen. Und wenn ihr die Bibel aufschlagt, die ersten drei Kapitel hier in diesem wunderbaren Buch, da lesen wir über die Schöpfung. Gott schafft das Universum. Gott schafft diese Erde und dann schafft er uns Menschen, um auf dieser Erde zu leben. Und viele von euch kennen wahrscheinlich diese Geschichte, ihr habt sie schon gehört, wie Gott Himmel und Erde geschaffen hat. Und ich möchte mit euch heute Morgen mal aus dem Kapitel 3 zwei Verse lesen.
Und zwar heißt es da in Vers 8 und 9, und sie, also Adam und Eva, hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Da versteckte sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht des Herrn, oder man könnte auch sagen, vor der Gegenwart Gottes, inmitten zwischen den Bäumen des Gartens. Und der Herr Gott rief den Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Was sehen wir hier in dieser Geschichte? Gott schafft die Erde, um mit dem Menschen zu leben, um mit dem Menschen zu sein, um mit Adam und Eva zu sein. Und was sagt uns das? Diese Geschichte weist uns darauf hin, dass wir geschaffen wurden für ein Leben in der Gegenwart Gottes, in der Gemeinschaft mit Gott. Und das fasziniert mich. Wenn wir das sehen von Anfang an, Gottes Gedanke war, er schafft diesen Garten, er schafft Adam und Eva und er selber ist gegenwärtig in diesem Garten. Und das Coole ist, er redet mit ihnen, er sucht sie, er sucht die Gemeinschaft. Und wir wissen alle, da ist was passiert, da kam dieser Sündenfall und deswegen versteckt sich Adam und Eva, weil sie sich schämen vor Gott, weil sie gemerkt haben, wir haben jetzt ein Problem, wir haben das Vertrauen mit Gott zerstört, die Beziehung mit Gott eigentlich zerstört. Wir haben ihm nicht geglaubt. Die Beziehung ist beschädigt und Gott, trotzdem sucht er sie. Er geht ihnen nach und sagt, hey, wo seid ihr? Natürlich wusste Gott, wo sie sind, aber wir spüren ja das Herz von Gott. Gott ist ein Gott, er will Beziehung. Gott ist ein Gott, der uns sucht. Und Gottes Absicht von Anfang an war es, mit den Menschen zu sein und bei ihnen zu wohnen. Das ist das Geniale, was wir hier erkennen. Und wisst ihr, die Bibel spricht auch von der Zukunft und von dem Ende. Das fasziniert mich so. Gott hat uns in diesem Buch alles offenbart. Und zwar im Ende heißt es dann hier, das zweite Paradies. Gott spricht von einem zweiten Paradies, was kommen wird. Und da heißt es in der Offenbarung, könnt ihr ausschlagen, wenn ihr wollt, oder hier vorne mitlesen, in Offenbarung 21, Vers 3, spricht Gott über das Ende. Und da heißt es, und ich hörte eine laute Stimme, schreibt hier Johannes, vom Thron, der sagte, ich sehe das Zelt oder die Wohnung Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Wow, wie faszinierend, wie cool ist das? Gott wird selber bei uns wohnen. Und das Wort eigentlich bedeutet wirklich zelten. Zelten wäre eigentlich die richtige Übersetzung, wenn man das Wort wörtlich übersetzt. Gott wird mit uns zelten. Wer von euch war schon mal zelten? Ey, man kriegt alles mit vom anderen. Wenn einer pupst im Nachbarzelt, wenn die Kinder morgens um 5 schreien, alles kriegst du mit beim Zelten. Und das ist genau das, was Gott eigentlich will. So nah will er uns sein. Er will keine Barrieren, irgendwas, was zwischen uns steht. Nein, er will uns wirklich nahe kommen. Man könnte sagen, Gott will Nachbarschaft mit uns. Erlebbare Nachbarschaft, so Tür an Tür, Zelt an Zelt, so nah will er uns sein. Und ich habe deswegen das Thema heute genannt, das Predigtthema, geschaffen für die Gegenwart Gottes. Geschaffen für die Gegenwart Gottes, das ist das, deine Bestimmung, das ist das, wofür du gemacht wurdest, um mit Gott ganz nah zu sein. Und wisst ihr, wir wissen das ja, wir leben ja jetzt irgendwo hier dazwischen, ja? Das erste Paradies, Garten Eden, gibt es nicht mehr, das zweite Paradies wird kommen und wir sind jetzt irgendwo hier in dieser Zwischenzeit und die Frage ist, was ist in dieser Zwischenzeit, was ist mit dieser Zwischenzeit? Und ich möchte uns damit hineinnehmen. Wir wissen ja, diese Zeit ist eine besondere Zeit, weil durch die Sünde sind wir ja alle, ist die Beziehung mit Gott gestört in einem gewissen Maß. Sie sind in einem Maß auch beschädigt worden. Und wisst ihr, du und ich, wir sind alle infiziert mit der Sünde. Es gibt keinen, der ohne Sünde ist, auch nicht einer. Das ist unser gemeinsames Dilemma. Aber was macht Gott damit? Was macht Gott damit? Das fasziniert mich. Und ich möchte mit euch heute ein paar Stellen anschauen, wo wir sehen, dass Gott mit sein Anliegen nie geändert hat. Gemeinschaft mit den Menschen, Gemeinschaft mit seiner Schöpfung, mit dir und mit mir persönlich zu sein, das hat Gott nie verworfen, dieses Ziel. Und ich möchte mit euch ins Alte Testament schauen. Da gibt es einen Mann, ich mache das heute nur so ein bisschen stichpunktartig, man könnte so viele Geschichten erzählen, aber da war ein Mann, der hieß, wer kann es lesen?
David Sensschulz.
Hier, Mose, nicht auf meinem Pulli, hier vorne ist der Mose. Genau, Mose war ein Mann, an dem wir was Wichtiges sehen. Wisst ihr, die erste Begegnung, wo Gott zu Mose kommt, ist an diesem brennenden Dornbusch. Ihr habt die Geschichte vielleicht schon mal gesehen. Gott kommt in so einen Busch, der Busch brennt, Mose sieht das und Gott ruft ihn zu sich und sagt, hey, Mose, komm zu mir. Ich will dir nahe sein, aber zieh deine Schuhe aus, denn es ist heiliger Boden. Gott ruft ihn zu sich. Und wisst ihr, woher Mose kam? Mose kam aus einem Leben voller Versagen, aus Mord. Er war gescheitert. Und an diesem Busch ruft ihn Gott zu sich und sagt, hey, mit dir will ich Geschichte schreiben. Mit dir will ich nahe sein. Und mit dir mache ich einen Neuanfang. Und ich liebe das. Und wenn wir dann weiterlesen über Mose, seine Geschichte, dann sehen wir, Mose war ein Mann, den Gott ganz besonders in seine Gegenwart gerufen hat. Mose wurde Freund Gottes genannt. Und Mose war so frech, der sagte, Gott, ich will dein Gesicht sehen. Ich will deine Herrlichkeit sehen. Und jeder weiß, und in der Bibel steht das, keiner kann Gott schauen in unserer sündhaften Natur. Und dann sagt Gott, okay, ich werde mich dir zeigen, ich werde mich dir offenbaren. Und Mose durfte die Herrlichkeit Gottes sehen. Er zieht an ihm vorbei und er zeigt sich ihm, wow, was für ein Gott. Er kommt uns nahe, er begegnet uns im Anliegen. Und wisst ihr, was noch krasser ist? Die Herrlichkeit, die Gegenwart Gottes ist sogar auf Mose übergesprungen. Da heißt es, als er vom Berg kam oder als er aus der Stiftshütte kam, sein Angesicht leuchtete, dass es sogar bedecken musste. Die Menschen, das Volk konnte ihn nicht anschauen, weil die Herrlichkeit Gottes, die Gegenwart Gottes so stark auf ihm war. Wow, mich fasziniert das. Ich finde das absolut krass. Und dann lesen wir weiter. Mose wird dann von Gott beauftragt, hey, bau mir die Stiftshütte. Bau mir einen Ort, wo ich mitten unter meinem Volk wohne. Und wisst ihr, was cool ist, wenn man das liest, wie die Zelte, also die Stämme, die 12 Stämme, die waren in der Anordnung, die mussten sich in der Anordnung aufstellen, wenn sie sich niedergelassen haben. Und wenn man das so, ich habe das mal in der Predigt gehört, und der hat gesagt, wenn man, wo die Stämme sich so gelagert haben, dann hat es eigentlich die Form von einem Kreuz gegeben, weil die Stämme hatten eine unterschiedliche Größe. Und immer wenn Mose auf dem Berg war zum Beten oben, hat er eigentlich schon das Kreuz gesehen, was später kommen wird. Aber das ist jetzt nur so ein Nebengedanke, der faszinierend ist. Aber er soll diese Stiftshütte bauen, weil Gott sagt, ich will mitten unter meinem Volk sein. Und Mose geht dann in diese Hütte, in das Zelt der Begegnung. Ich habe es gelesen in der Elberfelder Bibel, ich liebe das, da heißt es das Zelt der Begegnung. Darum geht es Gott, um Begegnung, kommen in seine Gegenwart. Das ist sein Herz. Und schaut mal, was es dann heißt. In 2. Mose 25, Vers 8, Gott spricht, sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Gott will Gemeinschaft, Gott will Begegnung. Gott will uns in seine Herrlichkeit bringen, in seine Gegenwart. Wow, und dann lesen wir weiter, das Volk ist so auf dem Weg durch die Wüste in das verheißene Land. Und dann gab es immer wieder Ärger mit dem Volk. Die haben gemurrt, die waren unzufrieden, die wollten sich von Gott abwenden. Und irgendwann, Gott war auch stinkig und hat gesagt, was ist eigentlich von Volk hier? Und es war so ein Konflikt. Und dann sagt Gott, ich gehe jetzt ziemlich zurück, ich habe keine Lust mehr so. Und dann ruft der Mose und schreit zu Gott und sagt, wenn deine Gegenwart nicht mit uns geht, dann mache ich keinen weiteren Schritt, dann bleibe ich hier stehen, ich gehe nicht weiter in das verheißene Land, auf das verheißene Land zu. Mose schreit zu Gott und sagt, wenn du nicht mit uns gehst, werde ich keinen Schritt mehr gehen. Und schaut mal, was Gott dann sagt, seine Antwort.
2. Mose 33, 14 bis 16, da Gott antwortete, mein Angesicht, oder wieder hier, meine Gegenwart, wird mitgehen und dich zur Ruhe bringen. Mose aber sagte zu ihm, wenn dein Angesicht nicht mitgeht, dann führe uns nicht von hier hinauf. Woran soll man denn sonst erkennen, dass ich Gunst gefunden habe in deinen Augen, ich und dein Volk? Nicht daran, dass du mit uns gehst? So stark. Gott sagt wieder hier, ich werde mit meinem Volk gehen. Ich werde mit euch ziehen. Ich bin der Treue und ihr dürft in meiner Gegenwart sein. Und wisst ihr, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin immer so ein Typ, ich mag gerne einen Beweis. Ich mag gerne ein Symbol für irgendwas. Und das folgt mir auch so. Ja, woran erkennen wir denn deine Gegenwart? Woran erkennen wir denn, dass du mit uns gehst, damit du durch uns, mit uns ziehst durch diese Wüste? Und wer weiß es? Was hat Gott dann gemacht? Als Zeichen seiner Gegenwart, seiner Präsenz.
Dem Feuer und dem...
Sehr gut. Ist schwierig für dich zu sagen, Maria, sehr gut. Du weißt aber, die Feuersäule bei Nacht, ja. Herzliches Volk ziehen, ein Millionenvolk, war eine Feuersäule, die mit ihm ging, bei Nacht, als Schutz, auch als Orientierung, wie eine große Taschenlampe. Und bei Tag war eine Wolkensäule. Könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr in der Wüste geht, ist eine Wolke gar nicht schlecht. Gott zog mit dem Volk als Zeichen seiner ständigen Gegenwart, ich will mit euch sein. Ich finde es so stark zu sehen, Gottes Herz, Sammy hat auch über Gottes Herz gesprochen, dieses Herz der Liebe, was uns sucht. Lass uns mal ein bisschen weitergehen zu Salomo. Salomo, der zweite König, König Salomo, der Sohn von David, er hat ein Privileg, was sein Vater nicht hatte. Sein Vater wollte eigentlich Gott schon einen Tempel bauen, ein Haus bauen. Das Volk war angekommen in dem Land und jetzt waren sie endlich zu Hause. Sie waren da, wo sie eigentlich sein wollten, wo Gott sie hinführen wollte. Und dann ist es so, David sitzt irgendwann in seinem Palast und denkt, hey, Gott wohnt in diesem Zelt da, in dieser Stiftshütte und ich in dem Palast, hey Gott, ich will hier einen Tempel bauen. Und dann redet er mit Gott und Gott macht sie so ein bisschen lustig und sagt, du willst für mich ein Haus bauen? Meinst du, ich passe da rein so in so einen Tempel? Aber er sagt, okay, bau ein Haus, bau einen Ort der Begegnung für mein Volk mit mir. Und dann hat er dieses Riesenprivileg, dieses alles vorzubereiten, aber sein Sohn war dann derjenige, der den Tempel gebaut hat. Salomo baute diesen Tempel. Und schau mal, in 1. Könige, da lesen wir davon, der Tempel war fertiggestellt und jetzt wurde der Tempel eingeweiht. Und schau mal, was da passiert. Da heißt es, ihr könnt mal das ganze Kapitel lesen, ich habe jetzt nur ein paar Verse rausgenommen, dass es nicht zu lang wird. Da heißt es, da nahmen die Priester und Leviten die Bundeslade des Herrn zusammen mit dem Zelt Gottes, also mit der Stiftshütte, und allen heiligen Geräten, die darin waren, und trugen sie hinauf. Dann trugen die Priester die Bundeslade des Herrn an ihren Ort in das innere Heiligtum des Tempels, das Allerheiligste unter die Flügel der Cherubim. In der Bundeslade waren nur die beiden Steintafeln, die Mose am Horeb hineingelegt hatte. Dort hatte der Herr einen Bund mit dem Volk Israel geschlossen, als es Ägypten verließ. Schau mal, Gott erschließt einen Bund mit seinem Volk. Und die Grundlage für diesen Bund waren diese 10 Gebote. Die empfängt Gott auf dem Berg. Und die waren immer in dieser Bundeslade, in dieser Kiste drin, weil das war das Zeichen oder die Vereinbarung. Ein Bund ist ein Vertrag. Gott hat einen Vertrag mit seinem Volk geschlossen und er sagt, hey, auf dieser Grundlage haben wir ein Commitment, haben wir einen Vertrag. Und diese 10 Gebote waren immer in dieser Kiste drin, in der Bundeslade, und die war immer in der Stiftshütte drin, in dem Heiligtum, wo Gott und das Volk daran erinnert wurden, sie haben einen Bund geschlossen, sie gehören zusammen. Und dann haben sie diese ganzen Gegenstände, haben sie aus der Stiftshütte geholt
und haben sie hochgebracht in den Tempel. Und dann geht es weiter, dann heißt es da, als die Priester aus dem Heiligtum heraustraten, erfüllte die Wolke das Haus des Herrn. Die Priester konnten deswegen ihren Dienst nicht fortsetzen, denn die Herrlichkeit des Herrn, die Gegenwart Gottes, erfüllte das Haus des Herrn, den Tempel. Wow. Was für Worte. Was zeigt uns das? Gott will bei uns wohnen. Es geht darum, dass wir in die Gegenwart des Herrn kommen, dass wir in der Herrlichkeit, in der Gegenwart Gottes leben. Hey, und das alles im Alten Testament. Wir wissen, die Sünde war noch da. Da war noch kein Erlöser. Da war noch keine Vergebung. Da war noch keine Versöhnung mit Gott. Und trotzdem, das Herz Gottes, ich will in der, unter meinem Volk wohnen. Ich will, dass sie in meiner Gegenwart sind, war immer noch da. Wow, wie faszinierend. Und jetzt gehen wir ins Neue Testament, in eine neue Zeit, in einen neuen Bund. Und schaut mal, was es von Jesus heißt. Der Sohn Gottes, der zu uns kam. Markus 1, Vers 35, ganz früh, es war noch Nacht, ging Jesus allein an einen Ort, um zu beten. Und wir lesen es so oft, dass Jesus sich zurückzog, um den Vater zu suchen. Jesus hat in der Gegenwart Gottes gelebt. Jesus hat den Vater gesucht. Er wollte ihm immer nah sein, weil er wusste, ich bin geschaffen für diese Beziehung, für diese Gemeinschaft, für die Gegenwart mit Gott. Und auch bei Jesus, obwohl er Gott war, hat es erste Priorität in seinem Leben gehabt. Früh morgens, bevor er was anderes gemacht hat, ging er in die Gegenwart des Herrn und hat ihn gesucht. Wir lesen dann in Gethsemane, kurz bevor diese große Probe kam, Jesus ans Kreuz ging und für die Sünden der Welt gestorben ist, was hat Jesus gemacht? Er ging dreimal ins Gebet. Er hat die Gegenwart des Herrn gesucht und es heißt, er stärkte sich für diesen Weg, der vor ihm lag. Die Gegenwart Gottes. Und dann spricht Jesus zu uns in Johannes 15, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. In ihm bleiben, Gemeinschaft, in der Gegenwart Gottes leben, das ist deine und meine Berufung. Also Jesus als Vorbild für ein Leben in der Gegenwart Gottes. Und da möchte ich euch noch mit hineinnehmen in eine andere Frau mal. Jetzt kommt meine Frau hier. Meistens sind die Frauen besser in der Gegenwart Gottes als die Männer, muss ich ehrlich sagen. Wenn man mal so schaut, wie die Frauen den Herrn suchen oder bei Gebetstreffen, sind die Frauen meistens in der Überzahl. Und hier gibt es diese Frau Maria. Maria hat eine Schwester, die ist Martha. Und da gibt es eine Geschichte in Lukas 10, ihr habt die vielleicht schon mal gehört. Jesus kommt zu Besuch in dieses Haus und Martha denkt, oh, jetzt mache ich das beste Essen, jetzt putze ich erstmal die Bude, jetzt mache ich die schöne Lobpreismusik an und dann wird Jesus glücklich sein. Und was macht Maria? Genau, sie sucht die Gegenwart Gottes. Sie sucht die Gegenwart Gottes. Und wisst ihr, Martha beschwert sich dann so ein bisschen, sagt, hey, guck mal, die ist so faul, die hilft mir da nicht, was ist denn da los? Und was sagt Jesus dann? Maria hat das Gute gewählt. Das Gute. Das Gute ist die Gegenwart und nicht die Arbeit. Und Paulus schreibt in 1. Korinther 1, Vers 9, ihr seid geschaffen für die Gemeinschaft mit Christus. Das ist deine und meine Berufung. Geschaffen für die Gegenwart, für ein Leben mit ihm in seiner Gegenwart. Und nach Jesus, wir wissen das, da kommt dann Pfingsten, der Heilige Geist kommt und noch eine ganz neue Zeit beginnt jetzt für sein Volk, für seine Kinder. Jesus hat die Sünde weggenommen, die Versöhnung mit Gott hat stattgefunden und jetzt an Pfingsten kommt der Heilige Geist. Und wisst ihr, Jesus sagt noch davor zu seinen Jüngern, es ist gut, dass ich gehe, weil sonst würde der Heilige Geist nicht kommen. Jesus sagt, hey, das, was eigentlich nach mir kommt, ist noch besser, als wenn ich da bin, weil der kann zu jeder Zeit an jedem Ort bei jedem sein und ich bin limitiert an einen Ort. Und wisst ihr, der Heilige Geist ist die manifeste Gegenwart Gottes. Es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Der Heilige Geist ist die manifeste Gegenwart Gottes hier auf dieser Erde. Und dann kommen wir noch zum Paulus. Paulus, er hat es ergriffen. Wisst ihr, was Paulus schreibt? Paulus schreibt in 1. Korinther 6, Vers 19: Ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. Bruno, du bist ein Tempel. Sammy, du bist ein Tempel. Es gibt nicht mehr den einen Tempel in Jerusalem, den gibt es eh nicht mehr, der wurde zerstört 70 nach Christus, sondern eine neue Zeit hat begonnen. Gott will jetzt in dir wohnen. So wichtig bist du ihm, dass er sagt, ich komme dir so nah, nah kann ich dir gar nicht mehr kommen. Ich ziehe in dir ein, wenn du das möchtest. Wenn du dich mit mir versöhnst. Wir sind geschaffen für die Gegenwart Gottes. Und Gott ist da. Gott ist so spürbar da und er sehnt sich nach uns. Und er möchte Raum in uns nehmen. Und er möchte in uns leben. Und er möchte uns erfüllen. Und die Frage ist, ergreifen wir das? Sammy, du kannst schon nach vorne kommen. Haben wir das ergriffen? Ich hab vorher gefragt, was ist meine und deine Berufung? Ich sag's euch ehrlich, ich habe es noch nicht richtig ergriffen, aber ich will das ergreifen. Ich bin geschaffen für die Gegenwart Gottes, für ein Leben mit ihm, ihm ganz nahe. Und ich empfinde das, wir sind in einer großen Gefahr, und es ist in meinem Leben so und vielleicht auch in deinem Leben, dass wir das Eigentliche oft verpassen. Das, wofür wir eigentlich geschaffen sind, für die Gemeinschaft mit ihm, für das Leben in seiner Gegenwart, für die Bestimmung. Hey, deine Bestimmung als Kind Gottes ist es, ein Leben zu leben mit ihm in seiner Gegenwart. Und es gibt so viele Dinge, die uns immer wieder ablenken, die uns wegziehen von Gott, die unsere Aufmerksamkeit nehmen. Manchmal sind es auch nur die Probleme oder der Stress, der uns so unseren Fokus wegnimmt von Jesus, der uns so konsumiert, dass wir ihn verpassen und die Begegnung mit ihm. Und dann leben wir so einen oberflächlichen Glauben, so ein religiöses Christsein, anstatt ein erfülltes Leben in ihm. Und wisst ihr, heute Morgen kann es so ein heiliger Moment für dich sein. So ein Mose-Moment, wo Gott dich ruft, zu ihm zu kommen, zu diesem Dornbusch. Und vielleicht, ja, bist du Gott noch nie nahe gekommen. Du hast gar nicht verstanden, es geht um ein Leben mit ihm. Es geht nicht um irgendeine Religion, zu der ich gehöre und zu so ein paar Riten, die ich praktiziere. Sondern es geht darum, dass du ein Freund Gottes bist, dass du mit ihm lebst und dass das wirklich das Wichtigste ist in deinem Leben. Und wisst ihr, das Einzige, was du tun musst, ist, du musst heute Morgen an dieses Kreuz kommen, hier vorne. Und sagen, Jesus, ich bin ein sündiger Mensch. Und diese Sünde trennt mich von einer perfekten Beziehung mit dir. Und dann kannst du heute Morgen an dieses Kreuz kommen und sagen, ich leere all meine Sünde aus. Ich reinige mich erstmal, mein Tempel. All der Mist soll raus, damit Platz entsteht für ihn, für seine Gegenwart, für den Geist Gottes, der in dir wohnen möchte. Und der dich in ein Leben hineinführen möchte, in einer ganz neuen Qualität. Ein Leben in der Fülle Gottes, in seiner Gegenwart. Und ich möchte heute Morgen einfach fragen, lasst uns alle mal die Augen schließen. Weil es ist ein Moment zwischen dir und Gott. Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ja, ich habe eigentlich noch nie ja, meine Sünde zu Jesus gebracht. Ich habe noch nie meinen ganzen Mist ausgeleert vor Jesus an diesem Kreuz. Und ich möchte ein Kind Gottes werden. Ich möchte wirklich ein neues Leben beginnen. Ein Leben in seiner Gegenwart. Dann darfst du heute Morgen wirklich das ergreifen für dich.